Geistergespräche, ein Podcast im Rahmen der Schwafelhelden, über das schwarze Auge, das Spielleiten und Lanzenreiten. Heute Meistergespräche, die 25. Folge, Charakterspiel im Rollenspiel, der dritte Teil.
Ja, hallo und einen wunderschönen guten Abend hier wieder bei den Meistergesprächen. Heute, wie angekündigt, wie bestellt, produziert, abgeliefert, bam, frisch in euren Podcast-Feed. Heute Charakterspiel im Rollenspiel, der dritte Teil. Ihr habt es bestimmt schon erkannt, ich bin nicht der Meister Henny. Hier ist Magnus, ich grüße euch. Meister Henny ist leider vom Real Life indisponiert und nichtsdestotrotz werden wir das hier jetzt stemmen und unseren Teil beitragen. Ich leiste meinen Beitrag und werden zusehen, dass hier der Podcast im Rennen bleibt. Und das mache ich wie immer natürlich nicht alleine, denn ihr kennt, ihr mögt, ihr lauscht so gerne den MitstreiterInnen, die hier dabei sind. Und deshalb begrüße ich an meiner Seite heute Abend die Josi. Hi Josi.
Hallo.
Und zuständig für Recherche und Archiv und Technik.
Ja, ich bin aufgestiegen.
Unser Daniel. Hi Daniel.
Hi, grüßt euch. Fex sei mit euch, Brüder und Schwestern.
Wunderbar, jetzt kann nichts mehr schiefgehen.
Jetzt kann es losgehen.
Wunderbar.
Schön, dass wir endlich mal wieder zusammengekommen sind.
Ja. Ich freue mich auch.
So, auf jeden Fall. Magnus, was hast du als erstes für uns?
Ja, ich habe als erstes für euch, einerseits so ein bisschen zum Abschluss dieser Reihe, die sich ja jetzt tatsächlich auf 3 Folgen, vielleicht 4 Folgen, wir werden sehen, ausgedehnt hat, ein paar Fragen, die auch teilweise thematisch nur so ein bisschen anschließen an das, was wir so besprochen haben. Andererseits, die das Ganze dann auch abrunden sollen mit einem kleinen Bonbon, was wir für euch vorbereitet haben. Und hier noch aus dem Hut zaubern werden. Ja, deshalb empfehle ich euch auf jeden Fall, die vorangegangenen Meistergespräche zum Thema Charakterspiel im Rollenspiel euch auch nochmal anzuhören und hau hier jetzt eiskalt die nächste Frage raus. Ich zünde den Knaller. Ja, und zwar, ihr Lieben, gerade, also Charakterspiel im Rollenspiel. Wir haben in den vergangenen Folgen ausführlich drüber gesprochen. Aber wie würdet ihr euch explizit für den Spieleabend, respektive als Spielleitung, zur Darstellung, zur Immersionsbildung vorbereiten, um Charaktere darzustellen? Ringfrei.
Als Meister Charaktere darstellen, wenn man sich da vorbereitet, das ist schwierig. Wahrscheinlich gehöre ich da eher zu dem etwas, ich glaube, ich gehöre zu dem Haufen, der hat improvisiert. Ich meine, bei den Kaufabenteuern hat man ja so eine Vorlage oder so eine Beschreibung, wie der Charakter ist und in welche Richtung er ungefähr gehen soll oder wie er sich verhält. Und dann wird das halt in der Vorbereitung berücksichtigt und am Tisch nachher ausgespielt. Wobei ich dann halt eben denke, du kannst als Meister den Charakteren, die du dann verkörperst, schon eine gewisse Tiefe geben. Aber ich glaube, du kommst ja nie so wahnsinnig ausgefeilt drüber, wie jetzt beispielsweise deine Spieler, die ja dann ihre Charaktere mehrere Jahre schon spielen oder gespielt haben, glaube ich. Ja, also ich glaube, ich gehöre zu diesem, ja, zur Improvisationsfraktion.
Ja. Und um da jetzt noch einmal nachzubohren, ich meine, das heißt ja praktisch, du nimmst deine ganze Erfahrung, die du hast, und die ganzen Eindrücke, die du hast, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Also du nimmst schon die kanonische Vorlage des Abenteuers, liest sie dir durch und dann schaust du, wie du diesen NSC zum Beispiel dann sprichst oder spielst.
Im Prinzip ja. Ich glaube schon. Also es ist jetzt auch interessant, weil ich glaube, ich habe mir jetzt noch nie so wahnsinnig tiefgründig jetzt Gedanken darüber gemacht, wie ich die darstelle. Und es kam mir nachher tatsächlich so spontan zusammen, weil es ja in dem Augenblick ja so ein bisschen wie Impro-Theater ja auch ist. Und du spielst es ja dann quasi wie so ein Stückchen, jetzt nicht auf der Bühne, aber du schlüpfst da halt relativ schnell als Spielleiter in so viele Rollen, innerhalb kürzester Zeit manchmal auch, wenn es sein muss. Ja, ich erinnere mich da nur an diesen verfluchten Magierkonvent zu Punin mit diesen hunderten Charakteren, ja, die da dargestellt worden sind. Ja, ach Gott, ey. Ja, das hat einen schon ins Schwitzen gebracht, aber ja, also ich glaube schon, ja, so wie du es jetzt eigentlich gerade zusammengefasst hattest, ja, also es wird halt improvisiert, es ist so ein bisschen Impro-Theater, man geht nach der Vorlage und hofft, dass dann die Teile, die man dann den Spielern da präsentiert, also diese Figur, die man da präsentiert, also dass es dann zusammenpasst. Naja, wobei hoffen ist ja schon wieder so ein bisschen zu unsicher gesagt, aber ja, ja. Und ihr?
Ich kenne es tatsächlich nicht mehr, nach Vorlagen zu spielen. Das ist sehr, sehr lange her. Deshalb kann ich so sagen, bei den freien Abenteuern, die ich leite, ich habe gefühlt immer so eine Handvoll an Basischarakteren, die ich mal irgendwo einwerfen kann. Also rein charakterlich, ob die jetzt gerade einen Marktstand bedienen oder vielleicht der Alchemiehändler in irgendeinem dunklen Tempel sind oder der Türsteher oder so, einfach so von der Art her, dass man da halt variieren kann. Aber da ganz, ganz viel Improvisation natürlich, da bin ich ganz bei dir, Daniel. Aber ich habe das bei den großen NSCs, bei denen, die so viel Relevanz in dem Abenteuer haben, dass sie quasi einen eigenen Charakterbogen verdienen, dann habe ich das Gefühl, ich bereite mich darauf schon auch vor. Das kommt bei mir, dadurch, dass ich fast nur One-Shots spiele, sehr, sehr selten vor. Aber ich habe es mal gemacht, da habe ich eine ganz, ganz traurige Elbenfrau verkörpert und ich habe mir schon eine Stunde, bevor wir dieses Abenteuer gespielt haben, Musik angehört, die mich in traurige Stimmung versetzt hat. Ich habe vorher traurige Gedichte gelesen, also so richtig diese Stimmung versucht zu bringen und zu fühlen. Also, dass ich selbst das fühle, was der Charakter gerade nach außen strahlen soll. Dass, wenn ich jemanden spiele mit ganz viel Energie, dass ich dann auch selbst in Körperbewegung bin, zum Beispiel, selbst wenn ich online spiele, dass ich auf dem Stuhl hin und her wibbel oder so. Also, dass ich versuche, Gefühle und Energien zu transportieren. Aber ansonsten reine Improvisation. Und ich hoffe immer, dass es irgendwie gerade passt und dass ich nicht zu viele Klischees einbaue. Ich greife leider, wenn es irgendwelche Charaktere sind, die halt mal eben über die Straße laufen, durchaus auch mal auf Klischees zurück, worauf ich nicht stolz bin. Meistens kommt es ganz gut an, aber ja, würde ich gerne noch weiter ausbauen.
Was ist denn dein Lieblingsklischee?
Die Putzfrau, die gerne die Leute selbst zum Putzen bringt, eigentlich überhaupt keinen Bock auf ihren Job hat und auch mal für einen Zehner die Arbeit liegen lässt.
Ah, okay. Ich fing gerade ganz schon an rumzuspinnen und habe auch schon gedacht, oder geht das auch schon in Richtung, dass sie dann irgendwie Filmzitate bringen oder so? Das könnte mir nämlich manchmal passieren.
Ich würde einfach keine Filmzitate kennen.
Ah, okay, das hilft natürlich. Das hilft natürlich, in der Immersion zu bleiben.
Fällt mir dazwischen drin ein, wir hatten aus Spaß einmal ein Klischee Schmied in Gareth, den Schmied Alrik mit Muskel bepackt und rote Haare und alles, und den hatten wir als Gag dabei und der ist die 5 Jahre bei Borborath in dieser Kampagne geblieben, von Anfang bis Ende. Mann, echt so.
Wobei, das finde ich super, weil da habt ihr beide darüber jetzt noch weitere Aspekte, einmal Meta-Aspekt und den Dramaturgie-Aspekt, glaube ich, auch so ein bisschen, oder einen Storytelling-Aspekt nochmal mit angesprochen. Da würde ich jetzt dir mal direkt reingrätschen. Wobei ich die Anekdote noch bringen will, weil das Filmzitat muss jetzt raus. Das pocht jetzt gerade. Und zwar, also angenommen, es gibt hier wirklich so einen Karrenunfall oder ein versuchter Attentat auf die HeldInnen und so weiter. Und dann steht da halt so ein tumber Stadtwächter, der die Sinnesschärfeprobe verkackt hat. Steht da dann wie Leslie Nielsen in der nackten Kanone: Gehen Sie weiter, es gibt hier nichts zu sehen. Es gibt hier nichts zu sehen, obwohl hinten das Haus brennt oder so. Ne? So, das kann natürlich auch nochmal auflockern. Ne? Aber das muss man natürlich ordentlich platzieren. Und auch auf der anderen Seite nicht übertreiben. Wenn alle am Tisch Spaß haben, macht ihr nichts verkehrt. Genau, also, was ihr gerade sagtet, Dramaturgie bzw. Storytelling-Aspekt beachten und die Meta-Ebene. Genau, also ich fand das ganz cool zu schauen. Weil ich finde, so ein paar Klischees schaden ja nicht, wie du es gerade sagtest, Josi. Denn du hattest angesprochen, Charaktere, die einen Charakterbogen verdienen oder eben die so am Rand erwähnt sind. Ne? Oder die nicht mal erwähnt sind, aber wovon die Autorinnenschaft ausgeht, dass man sie automatisch einflechtet, weil. Ne? Ich denke jetzt mal, in einem Theaterhaus in Gareth, da kriegt die Person, die am Eingang steht und die Tickets verkauft, keinen eigenen Charakterbogen. Könnte aber, je nachdem, wie es vom Storytelling her, und das meinte ich auch mit Dramaturgie, her geschrieben ist, natürlich später für den Plot relevant sein. So eine Person, wenn die da täglich arbeitet, weiß theoretisch, welche Gesichter gekommen sind in die Vorstellung, ins Haus, etc. pp. Oder dass vor einer Woche eine edle Dame die Vorstellung stinksauer, wild sich wild gebärdend und so weiter verlassen hat. Das könnte zum Beispiel im Plot dann aufgegriffen werden. Dann ist es aber wieder wichtig, stelle ich die NSCs mit mehr Tiefe oder mehr Detail dar, dass praktisch automatisch für die Gruppe schon so ein bisschen mehr Bezug hergestellt wird. Oder aber belasse ich es einfach dabei, weil die für den restlichen Verlauf der Geschichte nicht so wichtig sind. Und dann. Aber das wäre jetzt, glaube ich, auch wieder mehr Rollenspiel als mehr Charakterspiel. Aber ich meine, letztendlich bedingt es sich ja, ne? Versteht ihr, worauf ich hinaus will?
Ich glaube schon.
Das ist gut.
Du hast jetzt halt auf einmal ziemlich viel da reingepackt, also ziemlich viele Aspekte. Was ich jetzt dazu sagen würde, was mir jetzt so durch den Kopf gegangen ist, ich finde es ja auch gar nicht mal so schlimm, wenn du jetzt eine Nebenfigur oder jemand, der halt im Prinzip nur eine Statistenrolle hat, also vielleicht klischeehaft oder sagen wir mal etwas stereotypisch darstellst. Ja, also ich meine jetzt gerade so, wie sieht ein Schmied aus? Keine Ahnung, der hat halt wahrscheinlich irgendwie Muskeln. Also was du halt willst, ist halt dann auf eine Schnelle, wenn deine Helden durch die Stadt rennen und sagen, oh, ich muss noch kurz Ausrüstung kaufen, ja, wo gehen sie halt hin? Ja, die gehen zu einem Schmied, wie sieht halt so ein Schmied aus? Ja, so und so und so. Ja, also ich meine, wenn du jetzt, ja, das ist auch das, was, das ist halt im Prinzip Lückenfüller. Also ich meine, muss sich jetzt keine Vorwürfe machen, wenn man halt da irgendwo bei so einer winzig kleinen Nebenrolle kurz mal zu einem Stereotypen oder irgendwie sowas greift oder andersrum, auch wenn die mal oberflächlich dargestellt sind. Also von daher ist, ja, also keine Angst vor Klischees.
In einer gewissen Weise finde ich das auch wichtig. Also weil, wenn ich mir vorstelle, ich lebe in einer Welt oder ich schicke meine Spieler in eine Stadt zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viele unterschiedliche Menschen oder andere Wesen, wie auch immer. Und die würden jetzt alle super individuell dargestellt, total detailliert, nicht dem Klischee entsprechen, wie auch immer. Das wird ja auch ein bisschen verwirren. Also so ein Hauch von, wenn ich an meine eigenen Charaktere denke, die ich spiele, möchte ich mich auch an etwas festhalten können. Und wenn dann der Schmied, der einfach nur da ist, in Anführungsstrichen, ohne jetzt die große Handlung mit sich zu bringen, sondern einfach da ist, um mir eine neue Waffe zu verkaufen, wenn der jetzt komplett anders ist und nicht nur er, sondern jeder in dieser Stadt, weiß ich nicht. Also gut, ich selbst mag Klischees, Stereotypen, wie auch immer man sie nun nennen mag, manchmal dann doch auch ganz gerne.
Absolut, ne? Also das wollte ich ja gerade eben, genau darauf wollte ich eben hinaus. Beispiel, die Leute wollen, wie du sagtest, Daniel, einfach nur einkaufen und dann beschreibst du, dass der Schmied aber eine bestimmte Eigenart hat. Dann entsteht ja schon fast manchmal so der Eindruck, dass das wichtig sein könnte. Das meine ich, ne? Und deshalb ist es manchmal bei einfachen, reduzierten Sachen zu bleiben manchmal einfacher.
Also ich denke halt gerade, wenn du diese Nebencharaktere so zu sehr aufbläst, dann wird es für die Spieler auf einmal so, weißt du, dann denken sie so, hä? Könnte da vielleicht irgendwas, ich weiß nicht, hat er irgendwas zu verbergen oder sonst irgendwas, weißt du, wenn du diese Nebencharaktere zu interessant gestaltest oder zu sehr ins Rampenlicht, dann halt eben rückst, indem du halt eben von diesen Stereotypischen auf einmal irgendwie weggehst und dann halt anfängst, irgendwie deren Eigenarten zu beschreiben, wie die aussehen, ja, und deine Spieler werden dann halt wahrscheinlich halt schon unbedingt so, wieso beschreibt der das eigentlich so genau, ja? Hat es mit dem irgendwas auf sich? Und dann halt geht's halt los, ja, ich guck mir das mal hier erstmal genauer an, ja, vielleicht hat er irgendwas zu verbergen, ja, also ich meine, dann wird's, ja, genau. Dann macht's halt auch den Flow irgendwo dann auf einmal. Ja, dann denkst du den Flow in eine andere Richtung, wo du es ja eigentlich gar nicht haben willst.
Ja. Absolut, absolut. Ja. Und genau das meine ich damit, ne? Du hast ja eben ein Beispiel aus der G7, also aus der Borbrat-Kampagne angesprochen. Nehmen wir jetzt mal das Beispiel des Abenteuer Unsterbliche Gier.
Ja.
Sollte man da in diesem Open-World-Detektiv-Vampir-Szenario auf die Idee kommen, einen der Vampire, der die Gruppe praktisch unauffällig verfolgt, weniger detailreich zu beschreiben oder nur wie eine Art NSC-Statistin zu beschreiben, aber auf alle anderen oder auf mehrere andere NSC, die eigentlich nur Statisten sind, so detailreich eingehen, dann gibt's nur Verwirrung. Und ich glaube, das ist auch das, was du meintest, Josi, ob man eine ganze Stadt detailreich darstellen möchte. Ne? Da ist dann immer die Frage, ist das zielführend?
Aber Magnus, wie bereitest du dich denn auf eine Rolle vor?
Am Beispiel Magierkonvent in Rohals Versprechen. Ich habe tatsächlich für die 120 NSCs Mindmaps gemacht. Beziehungsweise Nein. Soziogramme. Glücklicherweise.
Ach Gott.
Glücklicherweise waren die im Sammelband relativ gut strukturiert niedergeschrieben.
Stimmt.
Aber gleichzeitig kann ich auch nur sagen und empfehlen, na, wie damals in der Klausur oder in der Klassenarbeit, ich weiß, dass das niemand von euch hier gemacht hat, aber Spickzettel, das Tolle am Spickzettel schreiben ist nicht, den Spickzettel am Ende zu haben, sondern ihn geschrieben zu haben. So.
Ja, ja. Aber bei, ja. Bei diesen 100 Charakteren, hey, ganz ehrlich, damals, als ich das gesehen habe, habe ich echt gedacht, okay, wollt ihr mich eigentlich verarschen, ja, wie soll ich das denn machen, ja, und habe dann echt alles über Bord geschmissen, wo ich gedacht habe, den kennen die nicht, mit dem werden sie sowieso nicht reden, den brauche ich nicht, den auch nicht und die hier auch nicht und den da sowieso nicht und die nächste auch wieder nicht und ja, also da blieb halt nicht mehr viel übrig am Ende, aber du hast dann einmal kurz beschrieben, hey, es sind 1000 Magier da, ja, aus aller Welt und ja, und ein paar kennt ihr. Aber es sind vielleicht 4 oder 5. Dann hat es gereicht.
Ja, und andererseits gehe ich in meine Rollen eigentlich, ob ich NSCs verkörper oder SCs verkörper, mache ich eigentlich keinen großen Unterschied. Ob ich jetzt leite oder selber spiele. Also ich finde mich in die Rolle eines Torwalers jetzt nicht ein, indem ich mich betrinke und Fisch esse, sondern oder auch nicht so anziehe. Oder tätowieren lasse oder wie auch immer, sondern also ich sag mal so, ich stelle mir einfach vor, wie diese Person schon angefangen bei der Körpergröße durch den Alltag schaut, so überlege, was sind für mich Selbstverständlichkeiten, was rührt mich, was rührt mich nicht, wozu schweige ich, wo bin ich baff, wo bin ich verblüfft, und ansonsten, ich meine, es gibt so kulturelle Themen, ne? Bestimmte Speisen, Gastfreundschaft, Musik, Legenden, Traditionen, Ziele, gegebenenfalls eine bestimmte lokale oder also durch die Autoritäten der Regierung, unter der man lebt, bestimmte Rechtsprechung oder eben nicht. So am Beispiel von einem Zwerg, ne? Zum Beispiel die Lex Zwergia, dass so ein Zwerg sich praktisch kaum sorgt. Also jetzt nicht überhaupt nicht, aber kaum, weil er sowieso nach den Gesetzen seines Bergkönigreiches verurteilt wird, ganz gleich in welchem Reich er unter, also solange er jetzt so im Mittelreich oder in Jakirien respektive im Horasiat unterwegs ist. Ja, also und unter diesen Aspekten schon gehe ich da schon rein. So alles kann, nichts muss und bloß nicht alles in eine Szene packen. Gerade wenn es dann um NSCs geht, und dann auch mal natürlich auf die Beziehungsentwicklung achten, dass die Heldinnengruppe noch mal Interesse hat oder auch sogar Bedarf hat, noch mal auf diese NSCs zurückzukommen, wenn es denn geplant ist. Ja.
Ich würde da gerne mal mit einer Frage einhaken, die wir jetzt gar nicht so vorher auf dem Plan hatten. Hattet ihr das schon mal, dass ihr euch einen, entweder für euch selbst einen Charakter überlegt habt oder einen NSC gespielt habt, auf den die anderen Spieler, also mit dem die so gar nicht klargekommen sind und die gesagt haben, boah, nee, also da brauchen wir jetzt gar nicht nochmal oder nee, also wenn der nochmal mit in der Gruppe ist, dann aber nicht nochmal und also, wir fragen jeden anderen, aber nicht den. Hattet ihr das schon mal? Also ich habe es auf beiden Seiten schon erlebt und es ist anstrengend, wenn ich das so sagen darf. Für mich war es anstrengend. Entschuldigung.
So, ja, okay. Nee, also ja, am Montag. Oh. In meiner DSA-Runde, die ich hiermit herzlich grüße. Da gab es Konflikte auf einer Reise, Konflikte zwischen NSCs. Beziehungsweise Konflikte mit der Obrigkeit. Und nachdem die dann bewältigt waren, noch Konflikte mit NSCs. Und die Gruppe hatte praktisch unterschwellig so ein bisschen die Aufgabe, es hinzukriegen, dass sie eine ortskundige Person für eine Expedition durch den brabakischen Dschungel finden. Und da mussten sie praktisch dann mit sich in hart ins Gericht gehen, auf wen sie denn jetzt vertrauen wollen. Und das gab teilweise richtig, richtig Streitdiskussionen in der Gruppe. Und ich finde, sowas ist für mich dann auch, wenn die Charaktere dann über ihre eigenen moralischen Wertvorstellungen, die sowas von schön unterschiedlich sein können in DSA, dass die dann, dass sie da richtig in Diskussion gekommen sind. Ja? So, die Elfe und der Druide, die sie dann auf Seite der Ureinwohnerin standen, die sie gefunden haben, sich gegenseitig geholfen haben, um überhaupt in diesen Ort zu kommen. Oder eben der bereits im Vorfeld angeheuerte brabakische Ortskundige, der überhaupt keinen Hehl draus macht, dass er sich selber überlegen fühlt und charakterlich jetzt auch nicht so dolle war. Und wo dann der Zwerg der Gruppe dann am Ende auch ja schon fast so eine Position einnahm, so wie, ja komm, ey, den haben wir schon bezahlt, was ist denn jetzt hier los? Können wir jetzt bitte einfach loslegen, das ist doch hier eine Formalität. Und die, ja, wo die richtig, richtig in Streit gekommen sind. Und was da richtig gut, der muss ich mir jetzt ja selber auf die Schulter klopfen, klingt so großkotzig, aber was mich wirklich gefreut hat, ist, dass daraus im Zusammenspiel von Spielleitung und Gruppe so ein tolles Charakterspiel gekommen ist. Über die unterschiedlichen Weltanschauungen und Moralvorstellungen.
Ja, total toll. Ich nur ganz kurz, mir fällt gerade auf, mit dem, was du sagst, würde ich zu jeder Zeit unterstützen. Total schön, wenn das in Character geschieht. Ich glaube, die Beispiele, die ich hatte, waren auf anderer Ebene. Die waren auf Spielerebene, nicht auf Charakterebene.
Ah,
also nicht zwischen Spieler verstanden. Und Spieler, sondern zwischen Spieler und Charakter. Ja, bitte, Entschuldigung.
Red ruhig aus. Jussi, was wolltest du sagen? Das heißt?
Dass ein Spieler nicht mit der Art eines NSCs, den ich verkörpert habe, zum Beispiel klargekommen ist und sich das aufs Spiel ausgewirkt hat. Das meinte ich. Und das finde ich sehr interessant, dass das jetzt erstmal so für mich klar wird. Okay, danke, Entschuldigung. Jetzt Daniel.
Okay, genau, weil das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, weil ich wollte jetzt eben nachfragen, ob du jetzt halt eben gemeint hattest, ob jetzt die Charaktere sagen, oh, nicht schon wieder der, oder ob die Spieler sagen, oh, nicht schon wieder dieser Charakter. Ja, weil ich hatte es jetzt noch nie, dass die Spieler gesagt hätten, oh, nicht schon dieser Charakter. Ja, weil, also die hatten es mit ein paar unangenehmen NSCs zu tun. Oder welche, die halt irgendwie so ein bisschen tollpatschig oder schusselig waren. Oder wir hatten halt auch mal den Fall, dass sich da ein NSC in eine von den Charakteren verliebt hatte. Also der ist halt unsere Diebin, dann im Prinzip so ein bisschen hinterhergereist und die haben sich halt bei verschiedensten Gelegenheiten gesehen, ja, und das war halt, aber es war halt dann eher wie so eine tollpatschige Komödie dann halt im Prinzip, ja, wo sie halt natürlich nicht wollte und halt unangenehm, also in Anführungszeichen unangenehme Situationen ausgespielt hat, aber wir haben halt am Spieltisch halt alle gelacht einfach, ja. Aber ich glaube, wenn du irgendwo merkst, dass die Spieler, also dass dann tatsächlich die Spieler am Spieltisch ein Unbehagen haben, weil du jetzt einen NPC den schickst, der denen halt so, also auch grundsätzlich gegen irgendwelche Moralvorstellungen gehen würde, weil du da auf einmal irgendwelche Themen anpackst, weiß ich nicht, die halt super unangenehm werden. Ich weiß es nicht. Also jetzt mal ganz krass gedacht, irgendwie, keine Ahnung, vielleicht treffen die da auf irgendwo einen, von dem sie wissen, das ist ein, keine Ahnung, ich weiß es nicht, Kindermörder oder irgendwie sowas. Ja, also ich glaube, das würden wir auch am Spieltisch so gar nicht. Ja, also reinbringen überhaupt. Ich weiß nicht, das ist nicht irgendwas, was du dann bei einem Spieleabend irgendwie so thematisieren wirst oder irgendwelche Kriegsverbrecher. Also, ja. Also hatten wir nicht, also, dass die Spieler gesagt haben, oh Gott, nicht schon wieder dieser Charakter. Ja.
Okay, ich glaube, es ging in beiden Fällen, die ich erlebt habe, jeweils um sehr, wie nenne ich es, arrogante, so richtig großkotzige NSCs, die so richtig, also quasi die anderen Charaktere so ein bisschen in ihrer Art abgewertet haben, einfach weil es deren Art war. Ich kann das verstehen. Ich persönlich würde solche Menschen auch nicht unbedingt gutheißen. Aber das kommt ja immer auf den Charakter an. Also, okay. Trenn das mehr. Das ist okay. Das kann man ja auch mal ansprechen.
Ja, nein, finde ich total wichtig. Finde ich total wichtig und gut. Und das ist eine tolle Frage, denn ich finde, da geht es ja zum einen auch um den Konflikt, um die Frage, wie wird das Spiel angenommen, um die Frage, wie kann ich das trennen? Also Beispiel Praios Inquisitor trifft auf Jäger, der nicht lesen kann, Elfe, die sich nicht an Gesetze halten will, weil mäh, und vielleicht noch irgendein Charakter, der jetzt nicht in der Hierarchie und Loyalitätsfolge zur Praios-Kirche steht. Aber sie müssen an diesem Charakter vorbei. Weil das ihre Aufgabe ist, weil das vielleicht auch für den Spieleabend der Plot ist, zu sagen, nö, jetzt machen wir mal nicht Ponyhof, sondern jetzt müsst ihr mal jemanden, der euch von Grund auf, negativ gegenüber eingestellt ist, auch wenn es dafür gar keinen logischen rationalen, danke, rationalen Grund gibt, den müsst ihr überzeugen oder übertölpeln oder in die Irre leiten oder. Und dann ist das aber die Aufgabe in dieser Kampagne oder in diesem Abenteuer für diese Sitzung. Vielleicht das Highlight, der Big Boss, den man nicht totwürfelt, sondern den man durch Charakterspiel, durch Ideen oder eben durch Rollenspiel und durch Teamplay und wie auch immer gute Absprachen, den als Rätsel hat. Dann würde ich fast denken, zu dem, was du geschildert hast, Josi, Charaktere, die so auftreten, NSCs sind vollkommen legitim, die kommen vor. Es würde mich an der Stelle einfach mehr interessieren, ich weiß nicht, ob jetzt dafür Raum ist, aber mehr interessieren, was genau denn da los war, beziehungsweise, weil für mich hat das gerade eher so eine Kategorie wie, das Spiel wurde nicht angenommen. Denke ein bisschen aber auch in die Richtung, gab es da irgendwelche Trigger? So, gab es irgendwas, wo man vielleicht im Vorfeld, ich weiß nicht, ob ich schon mal über diese Session Zero gesprochen habe. Also es gibt auf jeden Fall... Hatten wir noch nie, ne? Dann
mache ich nicht selbst kurz.
Mach mal eine Folge drüber.
Ja, also, dass man quasi sich überlegt, also frühestens und spätestens in der Session Zero anspricht, ey Leute, wir wollen ja alle zusammen Spaß haben. Wir sind Menschen. Wir haben Gefühle, nicht nur Hunger und Wut, sondern echte Gefühle und die, und wenn es da ein Thema gibt, kommt auf mich zu, sagt Bescheid, oder dass man vielleicht auch für One-Shots zum Beispiel Triggerwarnungen ausspricht oder gerade in öffentlichen Runden, so dass man dann eben sagt so, ja kommt Leute, hier gibt es zum Beispiel involviert, dieses Abenteuer involviert, Gewalt gegen Erwachsene, gegen Tiere, gegen Kinder. Gegebenenfalls sind die ProtagonistInnen in diese Gewalt involviert. So, dann können die Leute sich das überlegen, will ich das? Und gegebenenfalls sich vorher auch melden und haben aber auch wirklich auch die Chance und auch das Signal, ich höre zu, es ist kommuniziert, oder das Thema ist existent, dass man damit umgehen kann. Da ich jetzt so wenig darüber weiß, möchte ich jetzt kein Urteil. Mich nicht zu einem Urteil hinreißen.
Ja, klingt okay, doch gut. Okay,
danke.
Genau.
Messen wir fort mit der Fahre.
Genau. Was hast du denn noch auf Lager für uns
heute? Was habe ich denn noch so auf Lager? Ja, zum Beispiel...
Wir haben so schön geschwaffelt.
Ja, ist doch okay.
Ja, super. Ich find's super.
Ja. Wie viel Alltag braucht es, um eine Figur darzustellen? Ich habe sie eben angeschnitten. Ne? Background-Geschichten am Lagerfeuer, Lieblingsessen in der Taverne, ein Andenken dabei, rede ich, um meinen Charakter vorzustellen, gleich... über meine ausgewürfelten DSA ausgewürfelten Charakterhintergrund. Hallo, mein Name ist Alrik. Meine Eltern wurden von Orks erschlagen.
Dann und ich bin ich jetzt Schmied.
Dann komme ich zu einer Pflegefamilie. Dann wurden meine Eltern von Orks erschlagen. etc. Ja, also das ist halt auch die Frage. Ich meine, es kann gleichzeitig total bereichernd sein. Abend in der Taverne, Abend am Lagerfeuer und eine Person stellt sich wirklich vor, Barde, Skalde, wie auch immer, singt ein Lied. Warum nicht? Was meint ihr? Worum geht's da? Wie viel Alltag braucht es?
Ja. Das gehört dazu. Also ich denke, wenn sich die Gruppe eingespielt hat, wenn ich mir jetzt meine Gruppen anschaue, die letzten paar DSA-Gruppen, also die richtig, richtig langwährenden DSA-Gruppen, das ist ja am Anfang, wenn du anfängst zu spielen, ist es ja erstmal sowieso, als ob du keine Ahnung, auf einem Tanzkurs bist und tanzen lernst. Am Anfang ist halt alles so, du guckst jetzt nach den Regeln, du guckst, was du so ungefähr für einen Charakter bist und was du so überhaupt so machst, du musst dich mit den Mechanismen kennenlernen und irgendwann mal, dann wächst es so heran, also die Charaktere wachsen dann tatsächlich so heran und irgendwann mal haben die Spieler dann so ein Gefühl für deren Innenleben entwickelt, dass dann solche Szenen, wie gerade jetzt ganz typisch mal auf einer Langreise hocken die alle am Lagerfeuer und dann unterhalten die sich halt einfach mal, dass du dann halt ihnen diese Gelegenheit gibst, einfach mal den Charakter auszuspielen und den halt wirklich dann da so Leben einhauchst. Und solche Szenen finde ich super. Also wir hatten auch häufig, und das war halt eigentlich, das war halt immer Bestandteil. Ja, du hattest halt nachher diese storygetriebenen Abschnitte im Abenteuer, klar, wo ging halt die Handlung voran, dann kamen die nächsten NPCs, wo die Handlung vorangetrieben haben, aber dann irgendwo auf der Reise, ja, so mal so Lagerfeuer oder an irgendwie so einem halb eingefallenen Gasthaus ehemaligen, ja, in so einer Ruine, ja, wenn die sich mal unterhalten, super. Fantastisch. Bootsfahrt bei Nacht über das glatte Meer, Sternenhimmel, ja, mit der passenden Musik, was da aus den Spielern dann rauskommt, also echt, was die dann so aus sich rausholen, wow. Ja, echt super.
Sagst du dazu, Josi?
Also ich finde auch, wenn wir einen Charakter spielen oder wenn Charaktere generell gespielt werden, die dauerhaft dabei sind, also die halt wirklich die Helden sind des Abenteuers und zum Beispiel Aventurien bereisen oder andere Welten, finde ich Alltag in Anführungsstrichen schon sehr wichtig. Ich finde es schön, also mir macht es auch selbst Spaß, mir über meine Charaktere Gedanken zu machen, wo kommen die her und warum überhaupt? Wie sind die so geworden, wie sie sind? Wie sind sie überhaupt und was steckt noch dahinter? Also mir so über die Background-Story Gedanken zu machen, ob ich die jetzt auswürfel oder ob ich, also ich habe mir, glaube ich, noch nie eine wirkliche Background-Story in DSA ausgewürfelt. Ich habe sie mir einfach ausgesucht, um ehrlich zu sein. Also bis auf so die Grundpfeiler mit wie viel Vermögen und was waren die Eltern so ungefähr. Ansonsten, es macht mir Spaß, mich da einzufühlen und die Charaktere auch auf dem Weg kennenzulernen. Also auch wenn ich leite, wenn die Gruppe sich, wie du gerade schon gesagt hast, sich ans Lagerfeuer setzt und dann einfach mal 2 Stunden zusammensitzt, und also wirklich 2 Stunden da zusammensitzt und redet in Character und sich kennenlernt und auch vielleicht irgendwann merkt, wenn die auf den kleinen Straßenjungen am Rand treffen und plötzlich der große Krieger, der immer einen auf dicke Hose gemacht hat, ganz weich wird, weil der kleine Junge ihn an sich selbst erinnert von früher. Mhm. Wie er halt selbst am Straßenrand gespielt hat, weil er vielleicht keine Freunde hatte oder so. Also wenn dann diese Tiefe in den Charakter kommt, das ist wunderschön zu erleben bei jedem Charakter, finde ich.
Was mir bei meiner letzten DSA-Gruppe so, also was mich da wirklich so beeindruckt hat oder mitgenommen hatte, ich hatte ja eine Jugendgruppe, die hatten angefangen zu spielen, da waren sie alle so ungefähr 14 und wir haben ja dann 5 Jahre lang Borborat mit denen gespielt und dann war das bei denen tatsächlich so, dass die erst einmal sogar am Anfang ganz einfach diesen Hintergrund erstmal ausgewürfelt haben. Und dann hatten sie das halt auf so einer Stichwortliste, auf so einer wirklich ganz kleinen Stichwortliste. Und dann, nachdem das halt so herangewachsen war und die Gruppe dann schon, ich weiß nicht, so ein Jahr bestand, ja, dann haben sie halt nachgefragt, was man denn da noch machen könnte über die Charaktere, damit die im Prinzip selber was über ihre Charaktere erfahren. Und eine Spielerin, die ja eine Diebin gespielt hatte bei uns, die hat halt nachher angefangen, so ihr so im Prinzip wie so eine Biografie zu schreiben. Ja, was hatten die eigentlich überhaupt erlebt, nachdem sie sich da so ein Jahr eingespielt hatte und wusste, wen sie da verkörpert und war, und dann war halt die Frage, warum ist denn die eigentlich so? Ja, und die hat dann tatsächlich angefangen, die Hintergrundgeschichte ihrer Figur aufzuschreiben und das sind halt 25 Seiten geworden. Ja, und ich fand das halt ich fand das super, ja, also einfach so diese Bereitschaft dann zu sagen, hey, ich schreibe jetzt 25 Seiten, ja, und stecke da so viel Kreativität rein und fühle mich halt noch weiter in meinen Charakter ein, das fand ich Wahnsinn. Ja, das fand ich das super.
Total schön. Also
das war echt klasse. Ja, und dann haben halt die anderen nachgezogen. Ja, dann kam halt noch unser Magier, der hat sich auch Gedanken gemacht, was mit ihm ist, und dann die Elfe noch, die hat auch ein bisschen was ausgefeilt, ja, aber das war, also ich war da echt völlig begeistert, mit welchem Enthusiasmus und vor allem mit was für einer Kreativität, die da rangegangen sind. Irre. Ja, total schön.
Ja, finde ich auch. Hab dem auch nichts hinzuzufügen. Ey, ich hatte es ja gerade schon am Anfang zur Einleitung gesagt, genau. Ja, krass, aber du hast jetzt gerade so ein wunderschönes Beispiel gebracht. Dann stelle ich mal jetzt eine Frage zum krassen Gegenbeispiel. Was ist denn, wenn zum Rollen, also zur Charakterrolle, dann aber der Charakter dann sowas von billig und einfach einer Filmfigur nachempfunden ist? Wie geht ihr damit um? Ach so, um unsere Zuhörerinnschaft einmal hinzuweisen. Was wir hier an Trips und Tricks raushauen, das ist das Bonbon, von dem ich am Anfang gesprochen habe. Also, bevor wir es am Ende total vergessen, drüber zu sprechen. Genau. So, zurück zum Thema. Was ist, wenn plötzlich Conan, Legolas, Geralt von Riva und Captain Jack Sparrow an einem Tisch sitzen? In DSA.
Da sag ich nein. Ganz rigoros. Also, ich sag meinen Spielern, wir spielen Originale, also Originalcharaktere. Und ich glaube, so zwei Leit, Regeln bei mir waren immer, versucht erstens nicht euch selbst zu spielen und kopiert nicht einfach irgendwo was, was ihr gesehen habt, weil es gibt, glaube ich, nichts, also, ja, Einfallsloseres. Ja, das, manchmal verstehen die, also gerade neue Spieler verstehen es dann am Anfang nicht, wieso sie halt nicht irgendwo was kopieren sollen. Also ich meine, wenn du halt irgendwo ein bisschen anlehnst, weil du einfach irgendwie Orientierung brauchst, habe ich ja nichts dagegen. Aber wenn jetzt einer echt sagt, hey, wir spielen DSA, ja, schön und gut, aber ich spiele jetzt Indiana Jones, der in DSA, ja, also weiß ich nicht, ja, weil erstens verbauen sie sich da halt einfach, glaube ich, etwas, einen Zugang zu einer Welt, die sie halt eben ja noch gar nicht kennengelernt haben, und andererseits eröffnet es, also wenn man sich selber eine Figur ausdenkt, die ja am Anfang ja auch noch nicht ganz ausgereift ist, da verbaut man sich ja nachher auch schon diese Möglichkeit, diese ja nachher irgendwie heranwachsen zu lassen. Also ich meine, du kannst ja vielleicht von mir aus auch als Indiana Jones starten, aber du wirst nachher nicht als Indiana Jones enden, wenn du 5, 6, 7 Jahre in der DSA-Welt gespielt hast, dann bist du am Ende schon was anderes. Ja, aber so dieses totale Abkupfern, das fand ich von daher auch nicht gut, weil es halt irgendwie bei mir als Spielleiter der Emotionen irgendwie schadet, weil ich dann halt immer denke, ja, ich habe ja eigentlich da jetzt, keine Ahnung, Indie vor der Nase. Ja,
oder ja, aber ich muss mich gerade so zusammenreißen und ich will es jetzt nicht mehr schaffen. Ich stelle mir gerade vor, wie so ein Charakter Stufe 1 Indiana Jones ist, diese Goldstatue sich nimmt und diese Kugel kommt und am Ende ist er Stufe 15 und rennt immer noch voll der Kugel weg. Tut mir leid, das musste gerade raus.
Sorry. Kein Problem.
Ja, aber ja, ich pflichte euch voll bei. Ne? Es ist so, ich meine, man einigt sich ja womöglich in einer sogenannten Session Zero darauf, inwieweit man auf Immersion gehen möchte und inwieweit man die kanonische Vorlage und so weiter nimmt. Und ich fände es auch total öde, wenn da plötzlich Spider-Man steht und sagt, ja, und jetzt fange ich ihn ein mit, ich kenne die Comics gar nicht, wie heißt nochmal das Glibberzeug? Spinnennetze, ja, aber Spinnenweben, wie nennt er das? Egal, auf jeden Fall irgendwie so ein Zeug. Und ich fange die jetzt damit ein. Und ich so, du weißt schon, dass wir DSA spielen, oder? Ja, klar, würfel ich halt.
Nein. Ja, vor allem die Leute, die ja dann, was weiß ich, Captain Jack Sparrow darstellen wollen, die schaffen es ja nachher gar nicht, den so darzustellen. Ja, also.
But why is Aaron gone?
Das ist wirklich so ein billiger Abklatsch meistens, ja, und das funktioniert halt 10-mal nicht, ja. Und hat man sich jetzt so ein bisschen überschätzt, ne?
Das finde ich ist mit einer der größten Gefahren daran. Also wenn man vorher sagt, jeder spielt jetzt irgendeine berühmte Figur oder so, hätte ich das Problem, dass ich die Hälfte wahrscheinlich wieder nicht kennen würde. Aber die große Gefahr, finde ich, ist dabei, dass wenn jetzt jemand Captain Jack Sparrow imitieren würde, dass jeder, obwohl er auf eine gewisse Art und Weise dargestellt wird, ein anderes Bild trotzdem von der Figur im Kopf hat. Und jeder sich denken würde, ja, ja, die Szene passt, aber oh nee, also das hätte der Captain Jack Sparrow aber ganz anders gemacht. Oder wer auch immer halt gerade. Und das, glaube ich, wäre für mich das Schwierigste daran. Dass ich in manchen Szenen einfach denken würde, okay, nee, also das passt jetzt hier aber gar nicht für mich. Gut, und Spider-Man in Aventurien kann ich mir jetzt auch nicht so gut vorstellen. Ich bin ja kreativ, ne? Also es geht schon. Aber ich würde das nicht befürworten.
Ja, aber. Also, das ist es.
Genau, ja, aber.
Genau. Ja, also würdest du es auch nicht verbieten? Also, das heißt, du als Spieler dann würdest du sagen, also du würdest es machen, Magnus.
Absolut. Da geht auch so viel kaputt.
Ja.
Sorry, dass ich gerade so reinpresche. Das ist
ja, alles gut.
Offense Line will. Nee, die Defense Line will an den Quarterback. Ey, nee, das ist so ein Ding. Man beraubt sich damit so viel. Mhm. Eigenständigkeit und eigener Qualität der eigenen Spielrunde. Es ist was Einzigartiges, was wir da kreieren. Mhm. Und jetzt wären wir wieder bei einem auch Negativbeispiel für Klischees, ne? Wobei ich immer noch finde, wenn NSCs plötzlich ein bisschen an irgendwas erinnern. Okay, ne? Torwalsche Fahrt. Und es ist dieser alte Torwaler, der sagt, ich kann nicht nach Walhalla, weil zu Swafnir an die Tafel, weil ich nicht von einer Waffe sterben werde, wenn ich noch älter bin. Und aus Vikings geklaut zum Beispiel. Ne? Aber das wäre zum Beispiel was, wo ich denke, das wäre okay, wenn der Charakter jetzt nicht komplett im Mittelpunkt steht, wie in der Serie dann. So, aber dann, aber was ich so wertschätze an unserem tollen Hobby, Hashtag best hobby in the world, ja, ist, dass wir gemeinsam etwas schaffen. Ich hatte es in der Folge Immersion schon mal angesprochen. dass wir gemeinsam etwas kreieren, was wirklich doch dann wirklich jede mitwirkende Person dann wieder für sich selbst wieder zurücksaugt und im eigenen Kopf dieser Film entsteht. Und das ist unbezahlbar und das ist einzigartig. Und das geschieht genau zu diesem Zeitpunkt dort, wo wir es tun. Und dann ist es in unserer Erinnerung. Und jetzt werde ich ein bisschen theatralisch und in unserem Herzen. Und so. Und das ist genau das Ding. Und das ist geil.
Ja, ist aber so.
Und wenn dann lauter Leute praktisch, ich sag jetzt mal ganz böse, so 0815 machen mit, ich mache jetzt hier Etikett, wie ich es interpretiere, du machst Etikett, wie du es interpretierst, man steht da voneinander, dann könnte jetzt ganz positiv gesagt natürlich immer noch als eigenes draus werden. Aber ich finde das, was mich persönlich, mich, Magnus persönlich, so kickt, das ist, dass wirklich diese Charaktere zusammenwachsen, eine Gruppe bilden, da ihre Dynamiken und Beziehungen haben. Und das eben nicht mit dieser Vorlage von Lucy Lawless oder also Xena oder von Superman oder wie auch immer. Also
nee. Ich glaube, ich würde, wenn ein Spieler wirklich ankommen würde, zu sagen, ich möchte gerne Person XY in einer ganz anderen Welt spielen, entweder mit dieser Person reden, um zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter, welche Superkräfte zum Beispiel oder welche Arten sind dir denn besonders wichtig und kannst du das nicht auch in einer passenden Figur vielleicht in Aventurien dann einsetzen? Was genau, also worum geht es dir hier genau? Ist es die Art des Charakters? Ist es eine bestimmte Fähigkeit? Das kann man ja meistens irgendwie umsetzen. Und wenn er kommt, nee, ich will unbedingt Indiana Jones spielen und der nächste, nee, ich will unbedingt Spider-Man spielen, das Ganze soll bitte in Aventurien stattfinden. Eventuell, wenn ich die Spieler ganz dolle lieb habe, könnte man mal eine Sondersession machen, so einen Abend mal, absolutes Trash-Setting, wir erobern Aventurien. Aber dafür müsste ich schon wirklich echt gut drauf sein, glaube ich. Aber ich hätte Spaß dran, wenn ich mich dafür entscheiden würde.
Ja, aber ich glaube, ich muss Magnus da auch bei einem Punkt beipflichten. Also wenn du wirklich diese Charaktere von Grund auf erschaffst und dann eine Zeit lang spielst, das sind ja Sachen, also wie gesagt, meine Borborat-Runde, die ist jetzt, das ist jetzt 3 Jahre her, aber weißt du, diese Charaktere, die bleiben dir halt einfach hängen und das sind halt auch Charaktere, die vermisst du einfach, ja, und dann denkst du halt echt immer, du denkst einfach immer zurück, hey, das war so geil, als wir die Welt gerettet haben, ja, das ist, ja, das, und dann halt mit ihr und mit, dann war der dabei und dann war die Elfe dabei, ja, und so weiter und so fort, ja, und so, ja, also die wachsen dir halt echt einfach ans Herz, das, was du halt da tatsächlich, ja, also erschaffen hast, ja, das, und was die erschaffen haben, ja, und das, ja, wächst halt echt, das wächst dir echt ans Herz, das ist so. Ja, bei so richtig guten Gruppen, da wachsen dir halt diese Charaktere, die wachsen dir ans Herz. Ja.
Kommt mir eine Frage außer der Agenda. Aber mach du bitte erstmal, Josi.
Ich merke, ich möchte gerne mal wieder in einer zusätzlichen Kampagne spielen. Oder in einer längerfristigen Kampagne, die, ich glaube, meine längste geht jetzt 1 Jahr ungefähr. In einer so richtig langen und regelmäßigen. Und ich freue mich darauf, wenn es soweit ist, dass diese Kampagnen sich einfach ausbauen. So.
Jetzt habe ich meine Gegenfrage vergessen.
Nein. Aber oh nein, tut mir leid.
Moment, ich würfel.
Ach, vielleicht fällt es dir in den nächsten 5 Sekunden wieder ein, dann kommt die so aus dem schwarzen Loch deines Gedächtnisses wie so.
Ich habe eine 12 und 1 gewürfelt. Und
weißt du was,
anscheinend ist meine Klugheit niedriger als 12 und 1. Ich kann mich gerade daraus nicht erinnern.
Vielleicht kann man es ja irgendwie tickern. Was habe ich denn als letztes gesagt, weil das ja angefangen ist, dass dir die Charaktere ans Herz wachsen, dass wir die Welt gerettet haben. Ah, siehst du, funktioniert. Genau. Ja, geil.
Das ist ja noch ein Thema, die Charaktere ans Herz gewachsen und Borbarat, da geht bei Kampagne, geht bei mir so eine Warnlampe an. Hm. DSA ist schon ziemlich viel heile Welt. Schon ziemlich viel Auenland so. Aber Borbarat ist halt, Borbarat-Kampagne ist halt Mordor. Und das ist, jetzt muss ich an diesen doofen Schriftzug denken. Egal, Rings of Power Serie, egal. Ja. Fahren Sie jetzt den neuen Mordor. Er hat 4 Reifen und eine Klappe. sorry. 4 bitte rausschneiden. Okay. Back to topic.
Wie war das mit dem? Ich verstehe keine Zitate.
Genau. Okay, da jetzt eh geschnitten wird, Josi, es gab eine Stelle bei der Rings of Power Serie, wo wirklich sehr, sehr offensichtlich aus den Südlanden Mordor wird. was jeder, der Herr der Ringe kennt, weiß, weil die Serie vor allem spielt, was bisher veröffentlicht wurde. Und weil anscheinend die Regisseurin den Zuschauern nicht vertrauen, muss, nachdem da alles explodiert ist, der Vulkan ausgebrochen, brennende Pferde durch die Welt laufen, muss jetzt auch noch oben der Name sowie eine brennende Schrift im Bild eingeblendet werden. Mord! Das war schon ein bisschen sehr... Man fühlte sich plötzlich sehr infantil.
Ja, aber gut. Voll so. In your face.
In your face, weil du es nicht raffst sonst.
Genau, ja.
So, okay. Back to topic. So. Hier bitte Schnitt. Genau, also gerade vor dem Hintergrund, dass du das eben angesprochen hast, lieber Daniel, mit dem Thema Charaktere so ans Herz gewachsen und so lange und so toll entwickelt und dann Borberat-Kampagne. Weil, gehen wir mal zu, DSA ist schon richtig heile Welt. Also schon ziemlich Auenland. Und die Borberat-Kampagne ist Mordor. Und wie geht ihr denn, ist jetzt meine Frage, wie geht ihr denn, vielleicht auch unter dem Tipps und Tricks Bonbon zu betrachten, damit um, wenn, und das muss ja nicht mal die Borberat-Kampagne sein, das kann ja auch Moria sein, ne? die Greifenfurt-Kampagne, das Jahr des Greifen oder die Kronkrieg-Kampagne. Wie geht ihr denn damit um, wenn die Charaktere eigentlich auf jeden Fall oder ans Herz gewachsene Charaktere sterben? Klammer auf, müssen, / müssten, Klammer zu. Also wie geht ihr damit um in der Runde?
Wir haben geheult. Ganz ehrlich. Ja? Wir haben, also an einer Stelle haben wir geheult. Bei mir, ich habe es jetzt ein paar Mal angeschnitten, bei mir war ja die Borberat-Kampagne, wir hatten sie ja in den 90er Jahren mal versucht zu spielen mit meiner alten Jugendfreundschaftsgruppe, hatten uns aber dann mal verstritten, bla bla bla. Und ich habe dann die Borberat-Kampagne jetzt nochmal gespielt, eben mit dieser Jugendgruppe und haben halt, also wir haben halt ziemlich viel dann umgeschrieben, 25 Jahre später, ja, und so weiter und so fort. Und dann war es halt eben so, dass meine Magierin damals, die das Almadine Auge hatte in den 90er Jahren, die ist 25 Jahre untergetaucht, ist wieder aufgetaucht und dann in die Hände von dieser neuen Gruppe gekommen. Und die hat denen halt dann halt 3 Jahre lang als Mentorin, Freundin, Stützpunkt, zu Hause gedient, ja, mit einem eigenen Malchel-Milabor, die haben sich angefreundet und so weiter und so fort. Und dann war es halt, und dann ist was aufgetaucht oder ist halt was in die Quere gekommen. Ich wollte halt, als wir damals diese Borberat-Kampagne, und jetzt jetzt persönlich, als wir damals diese Borberat-Kampagne abgebrochen hatten, ich habe mich halt immer gefragt, was wird denn aus meiner Magierin eigentlich und so weiter und so fort. Und als es dann klar war, mit der Gruppe, mit der neuen Gruppe, bringe ich das zu Ende, wollte ich halt ein würdiges Ende für meine Magierin haben. Das heißt, die ist halt an einem Punkt, als es halt richtig dramatisch gewesen ist, von Liscom von Fasa und seinen Schergen entführt worden und dann aber halt auch umgebracht worden. Ja, weil die hatte halt, also wenn man es jetzt ganz nüchtern sieht, die hatte halt ihren Zweck eigentlich erfüllt, die hat aus den jungen Leuten hat sie halt Helden gemacht, ja, und irgendwann mal müssen Mentoren halt auch sterben und ich wollte halt ein würdiges Ende für meine Magierin haben, ja, bloß das war halt so ein klasse Rollenspiel da, dass halt da am Tisch alle so gerührt gewesen wir haben, dass wir halt echt alle geweint haben, ja, also wir haben da echt alle geweint, ja, vor Rührung und vor Emotionen und auch das hat für mich nach über, keine Ahnung, 25 Jahren, also zumindest mal für meine Magierin, da so ein Schlusspunkt gewesen war zu dem Zeitpunkt, ja, 20 Jahre später, ich weiß nicht mehr ganz genau, ja, aber das war halt so für mich so, okay, das war jetzt halt der Abschluss, ich weiß für mich, wie diese Story für meine Magierin jetzt eigentlich endet, ja, und wir bringen es jetzt mit den anderen halt eben noch zu Ende, diese Kampagne und das war echt so, also das war halt für mich so ein totales Wow. Erlebnis überhaupt mit DSA, also diese Kampagne nach so langer Zeit dann so zu Ende zu bringen, ja, und zu wissen, hey, die haben dann die Welt immerhin gerettet, ja. Und bei der Borberat-Kampagne allgemein ist es ja schon auch so gewesen, dass, also sobald die halt anfängt, da geht es ja von der Stimmung her nur noch bergab. Also es ist echt wirklich nur noch bergab gegangen, ja, weil dann sterben halt andere NPCs, die schon irgendwo mal kennengelernt haben, ja. Dann gab es ja auch diese Szene mit diesem einen kleinen Jungen, den sie an der Brücke treffen, der dann aber später zum Vampir wird, ja, und er hat so ganz üble Sachen und da hatten sich meine Spieler auch irgendwann mal, also jetzt nicht beschwert, aber die hatten schon gemeint so, boah, das ist aber schon ziemlich düster. Ja, was da jetzt passiert, wann wird es mal wieder anders? Und dann, als sie halt irgendwann mal gemerkt haben, hey, jetzt so irgendwo so ab dem dritten, vierten Abenteuer, dass sie dann halt mal so Erfolge, ja, Borberat abbringen, ja, und mal im Vorteil sind und mal einen Schritt voraus sind, da war es echt so aufatmen. Ja, da war es so ein richtiges Aufatmen, aber da haben wir halt zu dem Zeitpunkt ja auch wirklich 2,5 Jahre schon gespielt, wo es halt echt ziemlich düster gewesen ist. Ja.
Ja. Ja.
Aber um deine ursprüngliche Frage zu beantworten, wie wir damit umgehen, wir haben dann teilweise halt echt geweint. Ja, ganz ehrlich. Ja.
Wie war das, wie würdest du das handeln, Josi?
Ich bin gerade noch etwas ergriffen von der Geschichte.
Ja.
Ich hatte noch nicht so viel zu tun mit Charaktertoden. Egal auf welcher Seite. Und wenn ich, also falls unser DSA-Meister das hier vielleicht hören mag, ich glaube, die Borberat-Kampagne muss ich dann vielleicht nicht so, also nee. Nee, lass mal. Also vielleicht schon, aber nein, nicht Stand, nein. Das ängstigt mich etwas. Nein, ängstigen nicht. Magnus, du schaust gerade arg böse.
Oh, ich wollte Vorfreude ausdrücken. Alles
gut. Nein.
Nein, das wolltest du nicht.
Nein. Nein, Wallace, nein. Okay.
Ja, nein, also mit Charaktertod hatte ich bisher sehr, sehr wenig zu tun. Wie gesagt, ich spiele aktuell zwar in 3 Kampagnen, aber die laufen alle noch nicht lange. Ich habe eine Kampagne mal geleitet über ein paar Jahre. Da kam es zu einem Charaktertod tatsächlich. NSCs haben tatsächlich die Gruppe nicht so lange begleitet, als dass da ein Tod ins Gewicht gefallen wäre. Jedenfalls erinnere ich mich nicht dran. Aber ein Charaktertod, das für mich persönlich darf ein Charaktertod nicht aus dem Nichts kommen. Also mir ist es wichtig, dass die Charaktere wissen, dass das geschehen kann, dass sie sich in Anführungsstrichen bewusst dafür entscheiden oder dass sie sich bewusst dafür entscheiden, eine bestimmte Handlung zu tun, ein Würfelergebnis dann darüber entscheiden kann, aber dass ihnen das bewusst ist vorher. Und wenn sie dann die Entscheidung treffen, dann müssen alle damit leben oder halt damit sterben, also je nachdem, wie man es nimmt. Und in dem Fall war es tatsächlich sogar vorher abgesprochen, also vor dem Abend schon war bewusst, dass dieser Charakter den Abend nicht überleben wird, weil sie gesagt hat, sie kommt damit nicht mehr gut klar. Sie möchte einen anderen Charakter spielen und sie möchte gerne, dass dieser ein würdiges Ende nimmt. So, und auch wenn es erst 2, 3 Jahre waren, glaube ich. Nun ja, sie war damit fein, also die Spielerin war damit sehr fein, aber die anderen Spieler wussten davon halt nichts. Und das war am Tisch erstmal ein Oha. Es war die Entscheidung, aber es war auch ein bisschen die Ohnmacht dahinter, weil sie es nicht verhindern konnten. Sie sollten es ja auch nicht verhindern, aber sie konnten es in dem Fall auch nicht. Und das war, im Nachhinein würde ich es anders machen, sagen wir mal so. Das war schon ziemlich hart. Wir haben darüber hinterher auch noch lange gesprochen und dann ging das auch wieder. Also es ist ein tiefes Thema.
Ne? Ja.
Es ist ein tiefes Thema und ein sehr, sehr wichtiges, aber dass man sich vorher auch mit den Spielern, mit den Spielern auseinandersetzen sollte.
Ja, auf jeden Fall. Beispiel, ich habe vor Start der Greifenfurt-Kampagne gesagt, dass ich gerne mit einem ganz bestimmten Spielmodus spielen möchte, denn es geht mir darum, also das ist eine Kampagne, die einfach das Thema Krieg, Feldzug, Belagerung thematisiert. So, wenn man das rausnimmt, dann ist da nicht mehr viel übrig. Das hat viele, viele Aspekte, werden da angeschnitten, Verlust von Bürgerrechten, die Grausamkeit, die Entscheidung, töte ich jemanden, ist der, wie so schön im Herrn der Ringe dargestellt, wo Faramir vor dem Haradrim steht, der gefallen ist und da auch sagt, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt freiwillig hier ist, kenne ihn doch gar nicht und trotzdem sollen wir Feinde sein. Ja, so, solche Themen. Bis hin dazu auch wirklich zu schauen, okay, was passiert mit mir? Gleichzeitig aber, Moment mal kurz, wenn wir uns in einer belagerten Stadt befinden, die mit Katapulten beschossen wird, wo eindeutig Katapult, Kugeln, Steine, Felsblöcke in der Stadt landen, habe ich gesagt, ich würde das euch so beschreiben, dass wenn ihr gerade in einem Haus seid, ihr seht einen Schatten auf euch zukommen, ihr könnt immer noch handeln. Aber wenn ihr ganz klar sagt, oder wenn ihr ganz klar sagt, nein, ich werde diese Truhe jetzt knacken, dann kracht dieser Felsblock auf dieses Haus. Und da hatten wir auch in dem Vorgespräch zur Kampagne, das war gut, dass ich es angesprochen habe, weil das ein ganz, ganz heikles Prinzip ist. Das ist von der Runde dann auch, es ist von der Runde dann abgelehnt worden. Das war dann auch vollkommen okay für mich, weil dafür sprechen wir ja miteinander. Und haben dann die Kampagne dennoch mit viel Spannung. So, aber wichtig, dass man sowas thematisiert. Andererseits wieder, ja, Charaktertod. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Filiasson-Kampagne. Die hatten Niam Goldhaar ein bisschen zentraler und ein bisschen mehr aufgebaut, dass die auch mehrfach gesehen haben. Eine alte Elfe und DSA ist es ja so, dass Elfen wirklich erst dann sterben können, wenn sie ihr inneres gefundenes Lebensziel erfüllt haben. Ja, und um jetzt nicht komplett das Ziel dieser Reise zu spoilern, Niamgolta hatte dann ihr Lebensziel erfüllt. Und das gab richtig Konflikt in der Runde. Denn durch die Agitation der HeldInnen wurde ihr Lebensziel erfüllt. Und sie mussten sich dann fragen, okay, ist es uns das wert? Wollen wir das? Wollen wir dann nochmal mit ihr drüber sprechen? Also, ja, es ist ihre Entscheidung, sie möchte. Na gut, dann führen wir das Ganze jetzt zu dem Ende, dass wir wissen, dass sie dann zurück ins Licht treten wird. Und da hatten wir auch Tränen am Spieltisch. Und das, um auf meine Ursprungsfrage zurückzukommen, wie wird das dann gelöst? Wie wird das moderiert? Wie wird das begleitet? Wie wird das betreut? Wir sind da wirklich sehr wertschätzend und liebevoll und ruhig miteinander umgegangen. Ich glaube, wir haben dann nochmal, wir haben dann echt Schnaps aufgemacht und haben dann auch nochmal einen Toast auf sie gebracht, so zum Abschied. Und wir hatten wirklich alle ganz schön Kloß im Hals. Also richtig liebgewonnene NSC, die dann quasi entschwunden war. Und das hat sich wirklich lange, 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 haben wir da auch noch dran zurückgedacht. Und im Sinne einer positiven Trauerbewältigung, mehr und mehr mit positiven Erinnerungen besetzt. So. Und das war wirklich schön. Also das hat wirklich schön hingehauen. Mhm. Hey, wo wir jetzt gerade da sind, bei dem Thema, um da langsam ein bisschen aus der Schwere und der Tiefe rauszukommen, aber also leite ich mal über in die Frage, gibt es innerhalb der Dramaturgie, gibt es innerhalb vom Verlauf an Abenteuern oder Kampagnen Stellen, wo man einfach mal tiefer im Charakterspiel drin steckt oder weniger tief oder also mehr eintaucht, mehr ins Acting geht oder ins Method Acting geht oder eben weniger. Ist das sinnvoll? Ist das sinnhaft? Würdet ihr das fördern? Wie geht ihr damit um? Befürwortet ihr das? Wie steht ihr dazu? Habt ihr das überhaupt schon mal erlebt? Mhm.
Meinst du jetzt als Meister oder was die Spieler dann machen? Ich nehme mal an Meister, oder? Also aus Spielleitung.
Nee, oder auch Spielercharaktere. Ist man mehr in dem Charakterspiel drin oder zieht man sich da noch irgendwann mal ein bisschen raus und macht mehr Rolle und Funktion und Fähigkeiten, Meta?
Ich glaube, bei Schlüsselszenen kommt ja dann alles zusammen. Also bei so wichtigen Szenen, wenn du dann so wirklich im Flow dieser Geschichte bist und am Spieltisch läuft es dann wirklich wie geschmiert. Ich glaube, wenn du dann wirklich so essentielle Szenen hast, genau da kommt ja nachher alles zusammen. Da kommt dann Charakterspiel zusammen, dann kommt Rollenspiel zusammen, dann kommt tatsächlich auch dann Regelwerk technisch mal was zusammen. Ja, also ich fand halt die Szenen, also diese keine Ahnung, wie wir das nennen, diese Art von Hybrid-Szenen, ja, wenn sie jetzt halt durch ihre Fähigkeiten, die sie auch auswürfeln müssen, aber auch beschreiben, was sie tun und dann aber auch, weil es halt genau ihrer Rolle entspricht, jetzt gerade mein Paradebeispiel, meine Dieben, die ich in dieser Runde hatte, ja, wenn die dann solche Schlüsselszenen hatte, ja, wo sie halt irgendwie jemanden überzeugen musste, wo sie dann irgendwo herumschleichen musste, wo sie ein Schloss knacken musste, ja, wo sie aufpassen musste, dass sie nicht erwischt wird, wo sie sich dann wieder irgendwo, ja, wo sie irgendjemanden überreden musste, ja, wo halt all das so zusammengekommen ist, ja, da tauchst du nachher so richtig ab, glaube ich, ja. Und dann hast du wieder so Szenen, wo man halt dann die Zügel so ein bisschen lockerer lässt, wo dann auch mal so ein bisschen nebenher Scherze gemacht werden, die zwar noch so ein bisschen in-game bezogen sind und dich halt nicht aus Emotionen rausreißen, aber ich glaube, du merkst halt schon, also gerade so bei diesen wichtigen Schlüsselszenen, dass dann halt bei Spieler als auch bei Spielleiter das Rollen- und Charakterspiel dann das wird dann wirklich, das kommt dann wirklich so zum Tragen.
Ja, ja. Ich muss noch mal einen Gedanken sortieren.
Genau, jetzt musst du erstmal überlegen.
Sehr gut. Dann würde ich mal kurz einspringen. Also ich denke, dass es sowohl als Spielleitung mit verkörperten NSC als auch SpielerInnen oder SC wichtig ist, an manchen Punkten die Darstellung oder auch Selbstdarstellung zurückzuschrauben. Um sich dann jetzt, zum Beispiel, um jetzt doch mal einfach durch diese Tür jetzt endlich durchzugehen, um in den nächsten Raum zu kommen. Und nicht noch dran zu lecken oder nochmal zurückzulaufen und eine Suppe zu kochen oder. So lustig und toll das Charakterspiel auch ist, manchmal ist Progress auch einfach mal dran.
Wenn sie es so. Wenn sie es denn gebacken kriegen, die Charaktere. Ich hatte da gerade so eine Szene im Kopf.
Ja, ich musste einfach gerade an die Schwafelis denken.
Ich hatte, im, im,
unter dem Nordlicht, das war so geil. Ich fand das total toll. Also ein riesengroßes Herz geht raus an euch. Ihr seid so klasse. Und dennoch finde ich, das ist ein gutes Beispiel so dafür, dann irgendwie zu schauen, bleiben wir jetzt in irgendwelchen Punkten, die auf einzelne Charaktere bezogen sind, auf deren einzelne Aussagen, deren eigenen Themen, oder kümmern wir uns jetzt doch um den Drachen? Da vor uns. Ja. Man könnte Stunden damit verbringen, wenn einer einen Monolog auspackt oder eine. Ah, oh, diese Szene erinnert mich an. Doppelpunkt. Bis zum Ende des Spielabends wird geschwafelt. Möglich. Ich könnte das. Und ich fürchte, ich habe das in der Vergangenheit auch schon mal gemacht. Aber ja. Coco, Felix, Ali, ihr wisst, wovon ich spreche. Es tut mir leid. Aber gut. Ja, genau, dazu. Also, beziehungsweise, es ist dann ja auch eine Sache auch der Erfahrung der Mitspielenden. Ne? Also dann wirklich jedem NSC oder jeden Abend am Lagerfeuer das Lied zu singen oder zu erzählen, mein Name ist Alrik, meine Eltern wurden von Orks erschlagen, ist dann auch irgendwann, ist dann zwar Charakterhintergrund, aber, oder ist dann eben schönes Charakterspiel, so auch immersiv, medial ausgestaltet, aber ich glaube, man kann das selbst lernen, das dann auch richtig zu würzen, zu dosieren und auch zum richtigen Zeitpunkt zu bringen.
Hm. Ich muss jetzt kurz diese Szene loswerden, wieso ich vorhin gerade so lachen musste. Echt so übertriebenes, was heißt übertriebenes Rollenspiel, aber du hast ja vorhin gemeint, so, ey, hey, müsst doch nur durch die Tür gehen. Ja, und schon geht's weiter. Und dann hatten wir mal so eine Szene bei Staub und Sterne, als es nachher so zur gurischen Wüste hochgegangen ist, dann ist doch da irgendwo so eine Riesenpforte, ja. Diese furchteinflößende, riesige, schwarze Pforte, die auf einmal vor dir steht. Ja, und meine Charaktere, die hatten einen NPC dabei, ja, aber meine Spieler, echt, die so, oh Gott, ja, da kann irgendwas passieren. Vielleicht, wenn du sie anfasst, dann fällst du tot um oder irgendwie sowas, ja. Und dann haben die rumgemacht. Die haben eine halbe Stunde rumgemacht an dieser Pforte, ja, und sich beraten. Wer fasst die an? Wer geht da zuerst durch? Blablabla. Ist die überhaupt offen und so weiter und so fort, ja. Und ich habe halt echt so gedacht, so Leute, was macht ihr denn da? Ja, und als die sich halt echt, die konnten sich nicht irgendwie einigen, wie sie jetzt diese Pforte untersuchen, dann habe ich halt den NPC, den sie da dabei hatten, ja, der ist dann halt einfach hingegangen und hat sie halt einfach mal aufgestoßen, ja, und die standen halt alle da so, ja, Kinnlade runter und die so, wie, die ist offen und die ist nicht magisch versiegelt und man wird nicht zu Asche verbrannt, und ich so, nein. Ich hatte auch nie einen Hinweis drauf gegeben, dass da irgendwas faul wäre, ja, die stand halt offen. Ja, oh Mann, echt, wir haben da so gelacht an der Stelle dann, echt, das ist so geil gewesen, echt, das ist so witzig gewesen und das ist halt nach, und da habe ich mich, also jetzt aufgrund des Gesprächs halt gefragt, weißt du, wo, ist halt schon lange her, aber wo war dann auf einmal so dieser Moment, wo das dann so gezündet hat, ja, dass die halt vor der Pforte, die ich gar nicht besonders beschrieben habe, sondern halt eben klischeehaft eigentlich beschrieben habe, ja, so beiläufig, dass die gesagt haben, da muss irgendwas Besonderes an dieser Pforte sein und wir machen jetzt eine halbe Stunde dann rum. Und dann noch völlig umsonst. Ja, sorry, vielleicht, das muss ich nicht noch loswerden. Ja.
Josi, wir haben dir Zeit gekauft.
Ja, sorry. Danke. Beziehungsweise jetzt bitteschön.
Ich finde es sehr amüsant. Ich glaube, die Türen Aventuriens sind die Weggabelungen in Fate. Also durch Türen gehen die alle so durch, also maximal mal lauschen, aber sobald sie an der Weggabelung stehen, ist vorbei. Ich finde es toll. Schön. Ich hab mir gerade zwei Notizen gemacht. Ich glaube, für mich gibt es einen Unterschied zwischen den Charakteren und uns als Spielleitern oder Meistern oder wie auch immer wir uns nennen wollen. Ich glaube, Charaktere, also die ursprüngliche Frage war ja eigentlich, ob man manchmal mehr im Charakterspiel oder tiefer drin ist und manchmal weniger tief. Mhm. Und ich persönlich für mich glaube, dass es bei Spielercharakteren, wenn man sich auf einen Charakter konzentriert, eher ein bisschen unbewusster ist. Ja, Magnus, du hast recht, dass man sich auch mal zurückhält bewusst, aber manchmal passt es auch überhaupt nicht zum Charakter, dass er sich zurückhält. Natürlich sollte man es trotzdem ein wenig tun, aber auch ein sehr vorpreschender Charakter wird sich mal zurückhalten. Und ich glaube, dass da ganz, ganz stark die Immersion mit reinspielt. Dass wenn eine gute Immersion am Spieltisch herrscht, dass man dann viel, viel tiefer drin ist im Charakterspiel. Und dass man dann einfach mal guckt, wie sich der Charakter so entwickelt. Und beim Spielleiter, da sehe ich auch ein bisschen die Immersion natürlich, nur dass man Charaktere gut darstellen kann etc. Aber da sehe ich viel mehr diese bewusste Zurücknahme. Wenn ich gerade auch einen wichtigen NSC spiele, der wichtige Informationen vielleicht auch hat, aber die Gruppe berät sich plötzlich. Und es ist theoretisch eigentlich sehr unrealistisch, dass dieser NSC da einfach nur steht und nichts sagt. Aber die braucht gerade nur mal diese halbe Stunde in Character, um sich über irgendetwas auszutauschen, um einen neuen Plan zu schmieden oder so. Wenn es nicht den Plot sprengt, klar, sollen sie machen. Und danach tritt er halt wieder in Erscheinung. Dann ist er auch wieder präsent. Aber also das ist für mich als Spielleiter eine viel bewusstere Entscheidung, als wenn ich einen Charakter spiele.
Es ist ja auch gar nicht schlimm.
Ich habe dir noch keine Wertung gegeben.
So, das wollte ich, fällt mir gerade noch ein dabei, ne? Auch die HeldInnen bei dir, Daniel, die vor dieser Pforte standen, eine halbe Stunde lang. Solange die dabei total aufgegangen sind in ihren Rollen, in Charakteren, mit ihren Sorgen und ihren Ideen. Wow, ey, du hast es geschafft, mit einer so gut wie nicht beschriebenen Pforte die Leuten ein Highlight des Abends zu verpassen. Wann bietest du deine nächste Runde an? Ich will mitspielen. So, verstehst
Respekt.
Du? Also, ne, ich denke, ich würde es wirklich dann auch nur so handhaben. Ich würde es wirklich so mit ein bisschen Fingerzeig in Richtung Tipps, Tricks. Ich würde einfach wirklich darauf achten, haben eure Leute in der Runde Bock drauf? Weil ihr habt als Spielleitung, ihr seid quasi Bruce Almighty. So. Ihr habt die Möglichkeit. Die können dann auch wirklich diskutieren. Und wenn ihr dann so merkt, na gut, eigentlich diskutiert nur zwei, streng genommen auch nur einer. Und nimmt sich der Argumente auch irgendwie nicht so an. Oder die Leute steigen teilweise schon aus. Und. Dann weht da jetzt einfach ein Stück Laub durch diese Pforte. Und dem Laub passiert nichts. Oh, aber das Laub ist doch schon tot und da kriecht eine Raupe drüber, die vorher auch schon drauf sah.
Aber die ist doch viel leichter als wir.
Ja, gut. Nichts gegen Fettshaming, aber dann
aber die Raupe war riesig.
Gegen ja, kein
so
Fettshaming
ein,
will
so
ich sagen.
So ein Apparat war das.
Das war so eine Raupe. Oh, also so ein Puschi. Das ist keine Raupe, das ist Raupor. Ja, okay, gut. Zurück zum Thema. Also, worauf ich eigentlich sagen wollte, ist erstens kein Fettshaming, nichts gegen Fettshaming, sorry, voll der freudsche Versprecher, also kein Fettshaming. Und zweitens, ihr habt die Möglichkeiten. Ihr habt die Möglichkeiten, die Wahrnehmung und die Spielumwelt so zu manipulieren oder so weiter zu gestalten, dass die Spannung erhalten bleibt, dass die Leute wieder einsteigen, wenn es ihnen langweilig wurde, etc. pp. Amen. Ja, okay. Kommen wir noch zu einer Art Spielleitungskummerkasten. Und zwar, was würdet ihr empfehlen? Was kann eine Mitspielende machen, wenn das Interesse an der Darstellung eines bestimmten Charakters überhaupt nicht? Also das Interesse ist viel größer als die Möglichkeit, diesen Charakter darzustellen. Beispiel, eine Person, mit der ihr gerne spielen wollt, die aber jetzt vielleicht ein eher schlichter ist, möchte unbedingt gerne eine hochgelehrte, magiebegabte, akademische Person sein. Oder eine Person, die überhaupt keine Ahnung von Sport, Fitness, Kampf, irgendwie was hat, möchte eine Meuchelmörderin spielen und fällt dann vor allem dadurch auf, dass die ganzen Aktionen, die gebracht werden, die ganzen Ideen, die kommen, die hauen überhaupt nicht hin und führen auch überhaupt nicht zu dem Ziel, was sie vorhat. Habt ihr da Tipps, wie damit umgegangen werden kann? Mit dem Ziel, es gelingt, alle haben Spaß. Schon wieder so eine diepe Frage hier. Hm? Beziehungsweise Kontrollfrage. Danke, Henny, du hast ja eine Kontrollfrage noch als Anmerkung verpasst. Geht das überhaupt?
Ich würde direkt mal einsteigen. Ich nehme mal den Tipp, den ich immer so gerne nehme. Ich glaube, Magnus, deine Session Zero ist mein Kommunikation. Reden hilft. Das ist, wenn ich jetzt wirklich jemanden habe, der sagt, ich möchte, ich nehme mal mich selbst als Beispiel. Wenn ich sagen würde, ich möchte gerne eine hochgelehrte Person in Aventurien spielen, die super viel Ahnung hat, die alle Zaubersprüche auswendig kann. Da fängt schon an. Ich habe einfach zu wenig Lore-Kenntnis. So, ich sag's ganz offen. würde mir persönlich sehr schwer fallen. Aber wenn ich jetzt einen Spieler oder eine Spielerin habe in meiner Gruppe, bei der es genauso wäre oder bei dem es genauso wäre, wenn jemand sagt, ich möchte jetzt jemanden hier wirklich total Gelehrten spielen, das geht auch ohne immer mit dem Wissen vorzupreschen. Es ist ja ein Unterschied, ob ich jemanden spiele, der sehr viel Wissen hat. Wenn es jemand ist, der wirklich Wissen richtig viel hat, würde ich da auch die Empfehlung geben, entweder sich Wissen anzueignen für diese Rolle oder gegebenenfalls halt auf Proben zu vertrauen, dass dann das Wissen peu à peu zugeführt werden kann. Wenn es aber darum geht, einen extrem redegewandten oder intelligenten Charakter oder auch beides von mir aus darzustellen, was dem Naturell des Spielers oder der Spielerin vielleicht weniger entspricht, weil vielleicht eher etwas stiller, zurückhaltender etc., kann man das entweder auslegen, dass man wirklich sagt, okay, nur in ganz gewissen Situationen kommt auch der Charakter so aus sich raus, zu sagen, hier eigentlich ist diese hochgelehrte Person auch relativ zurückhaltend, weil die erachtet das überhaupt nicht als wertvoll, hier zu solchen Banalitäten vielleicht mal etwas zu sagen. Aber dann, wenn es um die Thematik geht, in der sie halt selbst so gebildet ist, dann halt auch wirklich vorzupreschen. Das ist, könnte angenehmer sein für den Spieler, die Spielerin, wenn es gar nicht funktioniert, also wenn es wirklich überhaupt nicht dem Naturell entspricht, erinnere ich mich tatsächlich an eine Geschichte, ich glaube, die hattest du mal, Daniel, gesagt, mit einem Charakterwechsel. Ich hoffe, ich habe das richtig im Kopf, dass man dann sagt, genau, okay, vielleicht passt es doch eher mit einem anderen Charakter.
Genau, das hätte ich jetzt als einen von beiden Vorschlägen genommen. Also die Mai, die bei uns in der Gruppe gespielt hat, ganz liebe Grüße an Mai, falls du das hier mal hören solltest. Ja, die hatte, das war jetzt auch ein, die war auch vom Naturell her eher zurückhaltend, eher still, hat aber das hat aber trotzdem alles auch genauso super intensiv und immersiv mitbekommen wie andere auch. Ja, die ist ja von Anfang bis Ende dabei geblieben, hat aber mit einer Amazone angefangen. Und die hat nicht richtig in die Rolle irgendwie reingefunden und hat dann irgendwann auch selber gesagt, so, nee, sie guckt sich jetzt doch nochmal andere Charaktere an. Und dann hat sie gemeint, so, Elfe würde eigentlich besser zu ihr passen, weil die halt einfach so ein bisschen stiller wohl sind. Und das hat dann wunderbar gepasst, ja. Die war aber immer zur Stelle, wenn irgendwas, wenn man die Elfe gebraucht hatte. Also die hat auch bei der Geschichte mitgefiebert, aber halt eben auf ihre Art. Ja, die war halt da einfach ein bisschen anders als die anderen beiden. Und die anderen beiden Mitspieler, die am Ende übrig geblieben sind. Also wir haben es am Ende zu dritt fertig, mit drei Spielern fertig gebracht, diese Bauerrad-Kampagne. Der andere Tipp wäre jetzt eigentlich gewesen, dass man muss ja, wenn man jetzt beispielsweise einen hochgelehrten Magus oder Magierin spielen will, dann muss man ja selber nicht unbedingt so daher schwafeln, sondern dann sagt man halt nur, ich schwafel jetzt halt einfach 10 Minuten lang irgendwie einen super tollen Monolog. Also man kann es auch umschreiben. Ja, das würde ja dann als Notlösung ja auch gehen. Ja, dass man halt eben sagt, man beschreibt halt eben einfach wie in so einem Roman. Was macht denn dieser Charakter jetzt, ohne dass man das dann tatsächlich aussprechen muss? Das würde ja zur Not auch gehen. Spricht ja nichts dagegen.
Ja, das zum einen, zum anderen dann auch, weil das ja garantiert in der Session Zero nicht dran kommt. Das ist ja jetzt gerade Kern der Frage mit. Habe ich auch ein eigenes Beispiel gehabt. Guter Freund, Grüße gehen raus, auf eigenen Wunsch, Name nicht genannt. Hatte eine soziale Phobie. Hatte dann die Idee im Rollenspiel, weil es so angenehm war, so ein super Setting, der Freundeskreis, der sich da gefunden hatte, war so super passend. Er wollte das gerne, sich befreien. Der fühlte sich so befreit und er wollte es gerne können. So, wenn du sonst aber, ja, schon fast ein bisschen delikate Rolle dann gewesen, einen Streuner gespielt, der sehr sozial, sag ich jetzt mal, orientiert war und seine, genau, Betörenwert auf über 12 und so weiter und es aber als Spieler nicht umsetzen konnte. Da musste man dann eben auch eine Regelung finden. Kleiner Hinweis, diejenigen, die von euch die Interviewfolge mit mir geguckt haben, die wissen vielleicht schon, haben dieses Beispiel vielleicht schon mal gehört, die wissen vielleicht schon Bescheid. Genau, aber das ist genau der Punkt, dass da dann wirklich auch geguckt werden muss, wie kann eine Lösung gefunden werden. Und ich meine, einerseits, das Rollenspiel ist nicht dazu da, um Persönlichkeitsbildung zu betreiben. Also nicht DSA.
Aber es gibt andere Methoden. Trotzdem tut es das doch.
Ja, aber nicht so gezielt. Ich meine, das kann die Gruppe ja nicht bieten, der Person. Mhm. Das ist ja eigentlich ein überfordernder Anspruch und zentriert ja komplett. Und deshalb würde ich sagen, da muss man auch so ehrlich sein und dann auch sagen, hey, pass mal auf, das fällt dir schwer. Es ist nur schwierig, wenn du jetzt sagst, so, ich möchte jetzt betören, buff, und ich hab keine Ahnung wie, ich kann das nicht. Und Schweißausbruch am Tisch und beschämter Blick und ich so, ey, komm, alles gut. Es soll Spaß machen. Wir finden den Weg. Charakterwechsel hast du vorgeschlagen. Oder aber wir haben dann schlichtweg gesagt, komm, dann machen wir es an dieser Stelle einfach nicht so immersiv. Wir müssen uns hier ja nichts beweisen. Wir treffen uns hier, weil wir Spaß haben wollen, uns unterhalten wollen. Und solange niemand anderes am Spieltisch ein Problem damit hat, dass dieser Charakter eben diese Eigenschaft hat, dass er sehr, sehr gerne das Talent Betören anwendet, dann ist das okay. Es ist kein Pen and Paper ist das geilste Hobby der Welt, aber es ist kein Allheilmittel.
Ja, aber ich meine, selbst so eine Stelle dann so zu überspielen, ich meine, das ist auch in Ordnung. Also du musst ja auch nicht jeden Betörungsversuch jetzt irgendwie, also erstens tatsächlich ausspielen als Spieler. Und ich glaube, wenn du dann als Spielleiter oder als Gruppe, die sich untereinander kennt, wenn du halt weißt, dass es jemand gibt, der so ein Problem hat, dann ist es auch mal völlig okay. Ich meine, dazu haben wir ja die Regeln. Ja, dann sagst du einfach, okay, dann würfel doch mal betören, ja. Und dann kann er kann ja einfach sagen, ja, ich betöre jetzt den oder diejenige und du sagst, ja klar, mach mal den Check. Und dann hat das sie halt, oder hat er sie oder wie auch immer betört, der Check war erfolgreich, ist okay, und dann schon geht die Story weiter. Also das kann man ja auch ganz glatt weitersegeln, einfach an der Stelle.
Eben.
Ja. Dazu haben wir ja die Talente und die Würfel.
Ja, eben. Das gilt ja für alles Mögliche. Also wenn meine Charaktere irgendjemanden extrem provozieren oder einschüchtern sollen, stehe ich auch meistens wie Ochs vorm Berg und denke mir, könnten Sie bitte eventuell danke aus dem Weg gehen? Also wäre ganz lieb, Dankeschön. Blöd.
Ja. Na, ja, klar. Aber ich meine, das ist dann wieder der Rückschluss, dass wenn man an die Grenzen des Charakterspiels kommt, dass man es auch einfach reduzieren kann. Ja, okay. Genau. Ja, ich hätte sonst noch ein anderes Beispiel gehabt. Quasi gerade mit dem Beispiel hochintelligenter Magus. Ne? Kann ich einen Charakter spielen, der intelligenter ist als ich? Ich würde sagen, nein. Ich könnte aber jetzt einmal diesen Technikkoffer Phrasen und Klischees wieder auspacken. Denn ich kann adaptieren. Das hast du eben so schön gesagt, Josi, mit der Inselbegabung zum Beispiel, die du angesprochen hast. Dann schaue ich mir einfach an, wie reagiert ein Magus auf Dinge? Der muss auch, der weiß ja auch nicht alles. Das ist ja nicht jeder Gandalf. So, oder irgendein anderer berühmter Zauberer hier Name einsetzt. Eckige Klammer zu. Und das ist Dracorium Montagonus, wobei der hat auch ganz schön einen an der Klatsche. Aber so. Okay, bestes Beispiel für DSA. Niemand ist Rohal, außer Rohal selbst. So. Und das ist einfach so eine Sache. Und dann denke ich mir auch, ja, nee, ihr könnt euch damit behelfen. Wenn ihr euren Charakter spielt und euch Sorgen macht, ob der wirklich glaubhaft gespielt wird oder nicht, zur Not, sucht euch Klischees raus. Punkt.
Ja. Okay. Völlig in Ordnung.
Man darf ruhig Vorbilder haben. Auf jeden Fall.
Auf jeden Fall. Okay, liebe Leute, wir kommen zur letzten Frage des Abends.
Die Spannung steigt.
Die letzte
Frage. Trommelwirbel.
Trommelwirbel, genau.
Jetzt bin ich gespannt, ey.
Bei der Darstellung der Charaktere wird ganz, ganz häufig, vor allem in der Fantasy-Literatur, die ja nur bedingt wissenschaftliche Standards erfüllt, das Thema für sich wäre wirklich eine ganz eigene Folge oder eine ganz eigene Reihe. Aber wie ist das eigentlich in der Darstellung von Charakteren und im Charakterspiel? Wenn man das sprachlich umsetzt und man nimmt diesen pseudo-mittelalterlichen Slang, holde Maid, so reichet mir doch bitte den Krug des schäumenden Gerstenbräus. Also, wie seht ihr das? Setzt ihr das so um? Kommt euch da der Historiker hoch und sagt so, das war doch alles gar nicht so? Oder wie geht ihr damit um? Also, nur um es einmal kurz historisch einzuordnen, das ist eher die Sprache der Romantik, die nicht im Mittelalter stattfand, sondern eher während Hochdeutsch sich aus der Sprache des preußischen Beamtentums hervortat.
Ja, aber ich meine, wir reden ja über eine Fantasy-Welt. Wir reden ja nicht von einer Mittelalter-Simulation. Also von daher, wenn du willst, dass die da so reden, dann reden die halt so. Ja? Bei uns am Spieltisch, realistisch, hatten wir manchmal solche Sätze losgelassen, um es halt, wenn wir halt gerade irgendwie lustig drauf gewesen sind. Aber ich glaube, das Einzige, was sich bei uns sprachlich tatsächlich so ein bisschen, was sich tatsächlich geändert hat und was sie eingehalten hatten, die Spieler, Und die Spielerin, das war halt, wenn sie jemanden angesprochen hatten, dann war es immer mit euch. Könntet ihr uns den Weg zeigen? Oder wie geht es? Wie geht es euch? Also nicht dir, also gerade Leute, die sie nicht kannten. Und das war, glaube ich, echt das Einzige, was sich das Einzige, was wir unsere Sprache da geändert hatten. Und ansonsten. Also wie gesagt, wenn wir mal echt lustig drauf waren und uns auf die Spitze getrieben haben und dann, ich weiß nicht, die hatten es auch mal, aber wir hatten auch mal so häufiger mal Ballsaal-Szenen, wo sie bei irgendwelchen Adligen eingeladen waren. Und dann haben wir halt absichtlich so geschwollen geredet und haben uns halt kaputt gelacht als Spieler und Meister am Tisch nebenher, ja. Aber den Charakteren hat es halt auch so Spaß gemacht, sich mal so total adlig und fein auszudrücken, ja, aber nein. Also so hat, aber im normalen Spielbetrieb haben wir nicht so geredet, nein.
Finde ich sehr, sehr spannend und stimme ich eigentlich genauso zu. Also wir haben das auch, also durchgehend überhaupt nicht. Auch mal ein NSC hat diese sehr geschwollene Sprache, um sie mal so zu sagen, aber dann ist der halt auch, ne, klischeehafte Sprache, sehr klischeehaft dargestellt. der Graf in seinem Saal, der keine Ahnung hat, dass die Bauern unten hungern und der dann da sitzt und sich erstmal die 3 Truthähne auftischen lässt und dann reichet mir den Wein. Ne, also das dann schon. Mit der Ansprache, das finde ich interessant. Also je nachdem, welches Setting wir spielen, wird auch schon mal von dem klassischen Duzen auf ein ihr oder euer umgestellt, das ja, also das auch durchgehen. Und was ich ganz stark finde, was mir immer auffällt, wir haben schon zig Abenteuer im Stargate-Setting gespielt, schön militärisch. Und was ich ganz stark finde, die Charaktere siezen sich fast alle untereinander. Nicht nur mit den NSCs, sondern auch untereinander, weil das ist dort so halt gang und gäbe. Und die siezen sich die ganzen Abenteuer durch. Es gibt jetzt mittlerweile vereinzelte Konstellationen, in denen sich geduzt wird, aber die sind sehr selten. Das ist herrlich. Ganz, ganz toll. Anderes Geschehen. Egal.
Klar doch. Ja, ich finde es super, wenn Leute sich die Mühe machen und ihre Charaktere so sprechen, dass man einen Unterschied zur Alltagsperson erkennen kann. Vor allem jetzt seit der Pandemie, wo wir uns dann teilweise nur online kennen, nur über Videochat oder nur über Audiochat kennen, dann ist es super, wenn die Leute ein bisschen anders sprechen. Ich finde, es ist überhaupt kein Muss. Schwierig ist es nur, wenn du als Spielleitung mit Jahren der Erfahrung Schwierigkeiten hast, die Charaktere, also wirklich nachfragen musst, hast du das jetzt als Spieler gesagt oder als Charakter? Dann ist es schwierig, aber ansonsten, wir hatten es in einer vorhergehenden Folge auch schon mal angesprochen, also am DSA theoretisch alles möglich ist, also was da teilweise für Dialekte teilweise aus dem Deutschen quer verortet werden, ja, mei, glaubst du, das ist Andergast, wo es so reden und Kruzifixen 1 und ja, genau. Genau, ja. Also, oder ganz woanders, ja. Nochmal anders, also das finde ich genial. Oder wenn Leute diese Fähigkeit einfach haben, weil sie auch eine ganz andere Fremdsprache sprechen. So, wie genial fände ich das, wenn so mit dann Bronjaren aus dem Bornland, wenn die dann einen, ja, wenn sie haben eine andere Dialekt. Oder ist das Dialekt, die sie sagt, dann muss ich fragen, meine Frau, die ist, kennt sich da aus. Ja, und das ist genial. Es macht einfach enorm Spaß und bereichert, finde ich. Ich finde aber nicht, dass das dass das Pflicht ist. So. Mhm. Und geschwollen, aber warum nicht? Warum nicht? Ja, mich dünkt, unsere Konvention nähert sich einem Ende.
Verstehe ich jetzt nicht.
Was hat der gesagt? What he says? Ja, genau, ja, ich mag es kaum glauben, aber ich muss jetzt langsam mich damit abfinden, dass das Thema vorbei ist.
Aber wollen wir denn vielleicht nochmal alle zum Abschluss so, es ist ja gerade auch die Zeit um Halloween herum, nochmal ein spezielles Bonbon in die Tüte werfen? Quasi nochmal jeder so einen Tipp raushauen. Ein Trick für Charakterspiel oder Rollenspiel.
Okay.
Finde ich genial. Also Süßes oder Saures?
Dann sage ich euch, also vielleicht so ein Anfängertipp, ihr wächst einfach in eure Rolle hinein. Euer Charakter, den ihr euch da ausdenkt und die Rolle, die ihr da habt, wenn ihr ganz frisch anfangt, das ist wie so ein kleines Pflänzchen. Das ist echt so. Das wächst halt mit der Zeit, ja, und ihr werdet sehen, wo es hinwächst.
Sehr schön.
Dann mache ich mal weiter. Du hast den tollen Vorschlag, dann beschließe du diese Fragestellung auch. Macht euch Gedanken darüber, wenn es um euch mehr mehr Charakterspiel geht oder um tiefere Charakterdarstellung, gibt es so ein paar ganz einfache Fragen, die ihr immer klären könnt. Ich hatte die in dieser Folge schon mal gedroppt. Also sowas wie, gibt es für mich Selbstverständlichkeiten? Wie schaue ich in diese Welt? Gibt es für mich Gewohnheiten? Was mag ich? Was mag ich nicht? Ganz profan. Es ist schon bereichernd, wenn der Torwaller in der Taverne abends sagt, bei Swafne, ich hoffe, dass sie diesmal keine Koriander an den Reis machen. Ich hasse Koriander.
Ja? Ich hasse auch Koriander.
Okay. So, also macht euch Gedanken darüber, für und wider Vorlieben, Abneigung, Ängste, Sehnsüchte. Da kommt schon ganz schön was zusammen, wenn ihr nur ein paar Minuten euch nehmt und ihr könnt das Stantepede, da bin ich überzeugt. Und ansonsten bin ich ganz bei Daniel, ihr wachst da rein.
Auch sehr schön. Ich möchte dem noch eine während des Rollenspiels aktive Phase mit hinzufügen, nämlich Körpersprache. Ich finde, es hilft ungemein, wenn man seinem Charakter eine gewisse Körpersprache mitgibt. Ob jetzt als Spielleiter einem NSC oder auch einem Spieler direkt von ich sitze nur vorne auf meinem Stuhl oder ich lege als einer meiner Charaktere immer gern die Füße auf den Schreibtisch, wenn ich online spiele und lümmel mich einfach nur in meinen Stuhl hinein oder strecke mich besonders gerade, damit ich sehr gestelzt reden kann. Und ich kann auch empfehlen, wenn man sagt, ich bin vielleicht noch am Anfang dieser kleinen Pflanze, ich habe da erst sowas gesät und sie ist noch nicht so groß und ich weiß noch nicht, wo sie hinwachsen soll, kann ich echt empfehlen, mit einem Charakter spazieren zu gehen. Das klingt merkwürdig, kann aber echt helfen. Geht doch einfach mal eine Runde in den Park und stellt euch vor, ihr geht mit eurem Charakter spazieren. Nicht ihr seid der Charakter, geht einfach mal mit dem. Und guckt mal, welches Tempo hat er denn? Wonach schaut der? Wie läuft der eigentlich so rum? Und wie reagiert er auf andere Menschen? Weicht er denen eher aus oder geht er eher in deren, in deren Umgebung quasi? Habe ich auch mal mit meiner Streunerin in DSA gemacht und es hat mich ungemein weitergebracht, um zu schauen, ach, die ist gar nicht so zurückhaltend, wie ich bisher dachte. Die will richtig. Ja, und das ist mein Tipp. Körpersprache und spazieren gehen. Macht doch Spaß, man ist an der frischen Luft.
Super, vielen Dank. Ja, ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie wir, die sich, ich droppe das mal, sich am Anfang noch gedacht haben, ach, das wird eine ganz kurze Folge. Und wir hoffen, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, dann meldet euch doch bitte. Ich überlasse Henny ab hier die Abmoderation, damit ich die E-Mail-Adresse nicht versaue. Auf jeden Fall, die Schwafelhelden haben E-Mail-Kontakt, sie haben Discord. Meldet euch einfach bei uns und ich verabschiede mich an dieser Stelle als Erster der Runde und sage bis bald, habt viel, viel Spaß und genießt unser geniales Hobby. Ciao.
Auch von mir, möge das Würfelglück euch hold sein. Ganz viel Freude. Macht's gut.
Und von mir hört ihr natürlich, möge Fex mit euch sein. Ganz viel Glück. Gewogenes Schicksal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ja, ihr lieben ZuhörerInnen, das war Meistergespräche, der dritte Teil von drei Teilen des Themas Charakterspiel im Rollenspiel. Mein Name ist Meister Henny, ja, und ich durfte an diesen drei Teilen nicht dabei sein. Nein, genauer gesagt hatte ich privat, konnte ich die Ressource Zeit, wie wir alle, so gut gebrauchen, dass ich mich gefreut habe, dass meine Trinität an Weisheit, Intelligenz und Schönheit, ja, teilt es mal auf, wer auf wen was zutrifft, hat einmal übernommen haben. Und ich fand es auch sehr spannend, mal zuzuhören, auch wenn ich zu der einen oder anderen Sache eine komplett andere Meinung gehabt hätte. Aber das wird sich bestimmt noch irgendwann die Möglichkeit ergeben, dass ich mich dazu äußern kann. Die Meistergespräche gehen am Ende November natürlich weiter mit dem Kummerkastenthema. Das heißt, wir stellen uns den Community-Fragen, die wir bereits gesammelt haben und an dieser Stelle natürlich auch an euch, wenn ihr Fragen habt für die Folge Ende November. Und ihr diese Folge hier gehört habt, dann schickt uns doch die Fragen über das Spielleiden, das Meistern. Spielleiden, das ist auch ein schöner freudscher Versprecher. Das Spielleiten und DSA und Rollenspiel im Allgemeinen. Oh, ich kriege gerade eine Nachricht. Ah, von einer Meisterin. Hallo Josi, ich antworte dir gleich. Aber ihr könnt uns natürlich auch Fragen zu anderen Dingen stellen, die euch auf den Nägeln brennen. Also wenn ihr irgendwas anderes über uns wissen wollt oder irgendwelche Empfehlungen oder Gedanken zu irgendwelchen Dingen, dann äußern wir die natürlich auch gerne, wenn es denn sein muss. So, ich verabschiede mich als Meister Henny wieder gesund und bereit für die Schwafelhelden und die Meistergespräche, die dann auch bald beide weitergehen. Und ich verbleibe als euer ewiger Geschichtenwelten, ewiger Geschichtenspinner, Weltenerzähler und so weiter. Ihr kennt das, ihr kennt meinen Spruch. Und bleibt gesund, rollt die Würfel, auch im Namen der MeisterInnen und SpielleiterInnen hier aus diesem Podcast. Kontaktiert uns bei Facebook, Twitter, Instagram. Die Adresse übrigens mag nur einmal aufschreiben, ist depesche@schwafelhelden.de und die Discord-Adresse ist discord.schwafelhelden.de. Bis dahin, bleibt gesund, rollt die Würfel und alles andere, was es sich rollen lässt. Und wir hören uns das nächste Mal. Macht's gut.